Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und toll, dass ihr da seid, denn heute wollen wir uns im Vital-Gesundheits-Podcast wieder mal einem recht komplexen Thema widmen, aber auch wirklich sehr, sehr spannend. Es geht um unsere Persönlichkeit und unsere Identität ist ein komplexes Konstrukt aus vielen Elementen, unter anderem auch unserer Sexualität. Was genau beinhaltet diese eigentlich alles? Darum soll es gehen, denn sexuelle Identität wird häufig mit sexueller Orientierung gleichgesetzt, doch die umfasst weitaus mehr. Was genau unsere sexuelle Identität ausmacht und welchen Einfluss sie auf unsere Gesundheit haben kann, das bespreche ich mit meiner wundervollen Expertin heute, Julia Hähnchen. Sie ist Sexualtherapeutin, Autorin und Hostin vom Instagram-Kanal Fühlen wir vom SWR. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich finde das Thema ja wirklich auch ultra spannend. Wir wollten es schon lange machen und jetzt haben wir die perfekte Expertin dafür. Sexuelle Identität, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angekündigt, wird wirklich häufig, glaube ich, auch mit sexueller Orientierung gleichgesetzt. Wie genau würdest du denn sexuelle Identität definieren?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch total wichtig, dass wir da nochmal unterscheiden, ne? was eigentlich ist. Also sexuelle Identität hat erstmal, wie das Wort schon sagt, was mit der eigenen Identität zu tun. Also stehe ich zu mir selber in Bezug auf mein Geschlecht beispielsweise? Wie definiere ich meine Sexualität? Wie nehme ich die wahr? Und da gehört für mich ganz, ganz viel mit rein, auch was Persönlichkeitsentwicklung angeht oder generell die Persönlichkeit, die wir in unserem Leben eben aufgebaut haben. Und da gehört eben auch die Sexualität mit dazu. Und sexuelle Identität bedeutet auch, wie möchte ich Sexualität leben? Möchte ich, mit wem möchte ich wie Sexualität leben? Auch das gehört dazu. Und für mich ist da eben so eine ganz, ganz große Frage, die immer mitschwingt, ist, wer bin ich eigentlich?
Auch
in Bezug auf Sexualität.
Klar. Genau. Ja, genau. Also wie du ja auch sagst, ne, es ist eben Teil der Persönlichkeit und es geht ja um ganz, ganz viel mehr als jetzt nur sexuelle Neigungen oder was ich eben gerne beim Sex habe oder was nicht.
Genau. Auf jeden Fall. Es geht um so viel mehr wie nur um das, auf was stehe ich zum Beispiel oder wie ist meine Orientierung im Sinne, nach was orientiere ich mich zum Beispiel? Bin ich heterosexuell, homosexuell, bisexuell? Ne? Also es ist sehr, sehr viel mehr, sondern es ist wirklich so, du hast gerade schon gesagt, ne, dieses Persönlichkeitsthema schwingt da einfach so viel mit. Und das wollte ich gerade nur noch mal betonen.
Ja, total. Weil ich glaube, dass man da eben auch, vielleicht lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber man kann ja schon eigentlich fast sagen, dass das eben auch ein Teil der Persönlichkeit ist, die auch relativ früh da ist. Vielleicht auch schon in einem Alter, wo wir jetzt gar nicht wirklich schon sexuell aktiv sind. So, in dem Sinne. Und trotzdem bildet sich doch da schon auch Teile der sexuellen Identität. Oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also wir sind sexuelle Wesen schon vor Geburt an. Es gibt ja Studien, die zeigen auch, dass eben es Erregungsreflexe bereits im Mutterleib gibt. Das heißt, Menschen sind von Geburt bis zum Tod sexuelle Wesen. Und jetzt muss man natürlich ganz klar unterscheiden zwischen kindlicher Sexualität und erwachsener Sexualität. Das ist natürlich was ganz anderes. Das eine hat nichts mit Sex zu tun in dem Sinne, wie wir das definieren, Sexualität. Ja, also kindliche Sexualität hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, wie entdecke ich meinen Körper, wie nehme ich meinen Körper wahr. Und eben auch mit der Frage, wer bin ich? Also wie nehme ich den Grenzen meines Körpers auch wahr? Also da steckt ganz, ganz viel mit drin, ganz viel mit Identität. Also wie fühle ich mich? Fühle ich mich wohl in meinem Körper beispielsweise? Und auch diese Themen sind eben ganz, ganz wichtig. Werden meine Grenzen gewahrt? Kann ich lernen, meine Grenzen zu wahren, ne? Die zu beschützen? Und das hat eben auch ganz viel mit Identität zu tun und damit, wie ich zu meinem Körper, zu meiner Sexualität stehe, Schamthemen zum Beispiel auch, ne? Genau, also das entwickelt sich schon ganz, ganz früh.
Ja. Ich Ich musste gerade nur so dran denken. Ich bin ja beispielsweise zweisprachig aufgewachsen, mit Portugiesisch noch aus Brasilien. Und da hat man zum Beispiel ganz oft, wenn man jetzt irgendwie so ein Formular ausfüllen muss oder so, ne, da steht dann oft Sexo oder Sex, wo man sich dann irgendwie einordnet, ne, bin ich jetzt weiblich, männlich, divers. Aber was ich nur sagen will, ist, da wird dieses Wort, das gleiche Wort für Sex, eben auch für das Geschlecht verwendet. Hat das auch was damit zu tun, eventuell, um auch, ne, mehr diese Ganzheitlichkeit der Identität zu beschreiben?
Ja, ich finde es spannend, dass wir da in vielen Sprachen, auch im Englischen, sind wir da ja eigentlich, ich sage jetzt mal, besser aufgestellt wie bei uns im Deutschen. Genau, und natürlich hat es auch damit was zu tun, ne? Also wie identifiziere ich mich selbst, wie nehme ich wahr, mich wahr, nehme ich mich als die Person wahr, die man auch an, also ist das, was auch mir als Geschlecht zugeschrieben wurde, aber bei Geburt ist das auch das, was ich empfinde für mich. Auch das hat natürlich ganz viel mit Identität zu tun, klar, auf jeden Fall, spielt da auch mit rein, ja.
Wenn wir jetzt auf die Frage gehen, die du ja jetzt auch so, ne, betonst, es hat eben auch was damit zu tun, wer bin ich? Ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so richtig beantwortet, wer ich bin, bekomme ich auch noch nicht mit meinen fast 34 Jahren. Ich glaube, das ist generell eine Suche, die irgendwie ein ganzes Leben auch dauern kann. Wie ist es denn mit der sexuellen Identität? Gibt es da irgendwie Phasen, Lebensphasen, in der man das besser für sich definieren kann, klarer definieren kann? Oder ist das eigentlich auch eine lebenslange Reise?
Ja, finde ich eine schöne Frage, weil ich sehe das schon auch so, dass es eine lebenslange Reise ist, und zwar nicht im Sinne von, wer möchte ich sein oder auf was stehe ich, sondern wirklich auch zu schauen, okay, was gefällt mir denn beim Sex beispielsweise, ne? Wen möchte ich vielleicht darstellen? Welche Rollen möchte ich einnehmen? Und da mache ich schon die Erfahrung, also einmal natürlich bei mir privat, aber auch in meiner Praxis, bei meinen KlientInnen, dass das schon auch eine lebenslange Suche ist und dass sich das je nach Phase des Lebens einfach auch verändert, ne? Also beispielsweise, ne, man hat natürlich als vielleicht 16-jährige Person eine andere Sexualität, einen anderen Zugang wie mit Mitte 20, wie mit Mitte 30, wie mit Mitte 40, 50, 60, 70, ja. Und das finde ich schon auch wichtig zu sehen und auch zu erkennen, dass wir uns da verändern. Und das Spannende finde ich da eigentlich, dass wir, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, so insgesamt, da sind wir total, da ist uns eigentlich irgendwie allen klar, dass wir uns ständig verändern. Und das ist jetzt auch so ein neuer Konsens in der Gesellschaft, würde ich sagen, dass Veränderung gut ist. Ja, also ja. Dass es nicht so ist, dass wir, früher gab es ja den Spruch, du bist immer noch so wie früher, voll schön. Ja, heute würden wir das vielleicht eher nicht mehr als Kompliment sehen. Ne? Und genau, und da haben wir irgendwie so einen Konsens entwickelt, dass Therapie was Gutes ist, dass wir uns weiterentwickeln, dass es nicht schlimm ist, sich zu entwickeln, sondern positiv. Und bei der Sexualität aber haben wir so die Idee, also das ist so, wir sind so und fertig, ja. Also so ist halt die Sexualität, so macht man das und Punkt. Aber natürlich entwickeln wir uns da auch stetig weiter und ständig. Und wir sind ja beim Sex keine anderen Persönlichkeiten, ne? Also alles, was uns im normalen Leben, sag ich jetzt mal, beschäftigt, was uns irgendwie, was unsere Identität, unsere Muster, unsere Bindungsthemen, all das spielt natürlich bei der Sexualität auch eine Rolle. Und dementsprechend verändern wir uns natürlich auch in Bezug auf Sexualität immer wieder, definieren uns neu, finden neue Dinge, haben vielleicht Krisen, ja, also auch in der Sexualität verändern wir uns stetig weiter, könnte man sagen, ja.
Gibt es denn aber so aus deiner Erfahrung heraus bestimmte Themen, die man so mit sich selber hat in bestimmten Lebensphasen? Also gibt es da schon irgendwie so ein gewisses Muster, was du vielleicht so ein bisschen für die Definition der sexuellen Identität aufzeigen kannst?
Also ich würde schon sagen, dass es so verschiedene Abschnitte gibt, ne? Also gerade so, also wir haben die kindliche Sexualität, dann verändert sich in der Pubertät etwas. Also was sich zum Beispiel verändert in der Pubertät ist, einmal natürlich die Hormone verändern sich, unser Gehirn, die Gehirnstrukturen verändern sich, unsere Persönlichkeit entwickelt sich dadurch auch weiter.
Ja, extrem, und, ne? Also genau. Ich glaube, so extrem dann auch nicht mehr. Im ganzen Leben.
Genau. Und was dann natürlich auch passiert, ist so eine ganz große Suche, auch genau nach der Frage, wer bin ich eigentlich, sich irgendwie auch in Gruppen einzufinden, auch sexuell gesehen, ja. Und genau, und was da eben auch nochmal spannend ist, ist, dass sich verändert von der kindlichen zur Erwachsenen, auf dem Weg zur Erwachsenensexualität, verändert sich nämlich Folgendes, dass eine andere Person mit ins Spiel kommt. Ja, auf eine lustvolle Art und Weise. Also da verändert sich was. Dann gibt's natürlich verschiedene andere hormonelle Abschnitte im Leben, wo sich auch Dinge nochmal verändern. Ne? Das ist zum Beispiel auch, können das in jungen Jahren sein, wenn auch die Menstruation dann einsetzt beispielsweise, dann kann es auch passieren später, zum Beispiel Geburtsschwangerschaft, hormonelle Umstellungen, Erkrankungen spielen vielleicht irgendwann eine Rolle. Ne? Also da gibt es dann auch verschiedene hormonelle Umstellungen, dann natürlich auch nochmal Wechseljahre. Also es passieren schon mehrere verschiedene hormonelle Umstellungen auch, wo man schon sagen kann, aus Definitionssicht, dass da sich auch nochmal identitätsmäßig etwas dadurch verändern kann, also in der sexuellen Identität beispielsweise. Ne? Also das gibt's auf jeden Fall. Und ja, und dann gibt's natürlich auch noch Lebenskrisen, die mit reinspielen können. Ne? Die gibt's natürlich auch.
Was zum Beispiel? Also hast du da ein paar Beispiele?
Ja, also zum Beispiel eine Trennung, es kann aber auch sein, eine Hochzeit, kann auch eine Lebenskrise sein. Ne? Also Lebenskrisen oder Krisen insgesamt sind nicht gleich per se immer nur negativ, sondern Krisen kann man auch als große Veränderung einfach definieren. Eine Geburt ist zum Beispiel sowas, ein Hausbau oder auch ein Jobverlust, der Tod von FreundInnen oder Eltern oder anderen Bezugspersonen. Ne? Also auch das alles sind Themen, die in der Sexualität häufig eine Rolle spielen. Also gerade auch Tod von Familienmitgliedern kann eine große Auswirkung auf sexuelle Identität haben, auch auf sexuelle Krisen, dass sich da auch nochmal was ändert, wie man Sexualität und Bindung einsetzt, beispielsweise auch in Trauerprozessen. Ja? Also da gibt es verschiedene Phasen im Leben, die auch dann nochmal eine Veränderung auch in der Identität bewirken können, sozusagen. Ja.
Jetzt hast du ja vorhin was, finde ich, auch wirklich Spannendes angesprochen, nämlich, dass ja mittlerweile zum Glück, ne, in der Gesellschaft so dieser Zugang, ich mache eine Therapie, ne, um mich besser zu verstehen, um meine Stärken, meine Schwächen besser lesen zu können, um mich besser kennenzulernen, um mich zu analysieren und so weiter, ne, um mein inneres Kind und so. Also das an sich ist ja schon mittlerweile Gott sei Dank so, dass es eine höhere Akzeptanz irgendwie in der Gesellschaft gibt. Was würdest du denn sagen, du hast es ja so ein bisschen angesprochen, es schon eher noch ein Defizit gibt, wenn es um die sexuelle Identität oder sexuelle Therapie geht. Was ist da so, wie ist da der Stand?
Ja, der Stand ist leider noch nicht so optimal. Das hat mehrere Gründe. Also ein Grund ist zum Beispiel, dass ja in der Psychotherapie beispielsweise verschiedene Richtlinienverfahren eben ja psychotherapeutische Therapien anerkennen oder eben nicht. Die Sexualtherapie per se gehört noch nicht dazu. Natürlich können PsychotherapeutInnen auch sexuelle Themen angehen in der Therapie, ganz klar. Und doch wissen wir heute auch, dass es einfach noch mehr Zusatzinformationen braucht, wie das, was halt im Psychologiestudium oder in der psychotherapeutischen Ausbildung Inhalt ist. Ne? Und das Spannende ist eigentlich, dass in unserem Gesundheitssystem die Sexualität noch gar nicht groß mitgedacht wird. Ja. Was eigentlich total abgefahren ist, wenn man mal drüber nachdenkt, weil wir haben jetzt ja gerade schon darüber gesprochen, ne? Wir sind von Vorgeburt bis zum Tod sexuelle Wesen. Unsere sexuelle Identität hat ganz viel mit unserer Persönlichkeit zu tun und andersrum. Das ist also ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Also zum Beispiel gibt es auch Studien, die zeigen, dass Menschen, die beispielsweise eine Depression haben, häufig auch einen Libidoverlust haben oder sexuelle Probleme haben. Aber im Gegenzug dazu ist es so, dass Menschen, die ja, sexuelle Probleme haben, häufig eben auch eine Depression. Also es gibt in beide Richtungen einfach so einen Zusammenhang. Das heißt also, die Gesundheit, die mentale Gesundheit und unsere Sexualität, die hängen eben sehr, sehr stark zusammen. Und ja, und da sind wir leider noch sehr, sehr am Anfang, was das angeht, dass die sexuellen Probleme noch mehr, ja, in unserem Gesundheitswesen, könnte man sagen, mehr Beachtung bekommen. Ja, da sind wir leider noch sehr, sehr am Anfang. Also in ganz, ganz vielen Bereichen eigentlich. Ne? Das ist jetzt nicht nur so beim Thema psychische Störungen, wie zum Beispiel eben Depressionen, aber es sind auch ganz viele andere Bereiche, zum Beispiel in der Pflege oder auch im Seniorenheim. Ne? Also es sind alles so Bereiche, wo die Sexualität gar nicht mitgedacht wird. Und das macht natürlich was mit Menschen auch, weil zur Sexualität gehört natürlich viel, viel mehr wie nur die Penetration. Ja, sondern da gehört ja auch Nähe dazu, da gehört Berührung dazu, auch körperliche Berührung. Und genau, aus dem Grund ist es einfach ganz wichtig, dass wir da auch das mitdenken. Und das ist leider noch nicht der Fall überall. Ja,
ja, absolut. Ich glaube, jetzt sind wir so an diesem Kern, um auch zu verstehen, was die sexuelle Identität eigentlich für eine Bedeutung für jeden Einzelnen ja hat. Und vor allem, wie du ja auch sagst, mit der Gesundheit. Ist es denn nur die mentale? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es ja auch körperlich irgendwie ganz, ganz eng miteinander verknüpft ist.
Auf jeden Fall. Also da muss man natürlich, da gibt es ganz viele Bereiche körperlich gesehen. Aber es gibt auf jeden Fall zum Beispiel ja auch Menschen, die sagen, naja, also mein Partner, meine Partnerin hat zum Beispiel weniger Lust und ich sehne mich aber so sehr nach Nähe. Natürlich muss man beide Seiten beleuchten und warum ist die Lustlosigkeit da, aber auch da zu sehen, okay, da fehlt wirklich auch so eine körperliche Nähe. Ne? Die merken das häufig auch ganz, ganz stark körperlich beispielsweise, Menschen, die da so einen Verlust eigentlich schon haben. Das wäre zum Beispiel ein Bereich. Ne? Dann gibt es natürlich viele andere Bereiche auch, wo man sagen muss, okay, es gibt eben auch viele chronische Krankheiten, die natürlich bei der Sexualität eine Rolle spielen. Und auch da einfach Auswirkungen haben können, was Menschen wiederum auch traurig machen kann oder eben auch ein ganz großer Verlust wieder darstellt. Ne? Also es geht vor allen Dingen, glaube ich, bei dem Thema mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, ganz viel einfach auch um das Thema Nähe, Berührung, ja. Körperlichkeiten, natürlich auch um Penetration, aber in erster Linie geht es eben um sehr, sehr viel mehr, weil Sex ist auch sehr, sehr viel mehr wie die reine Penetration. Und ich glaube, das wird da einfach oft vergessen, ne, dass da viel mehr noch dazugehört.
Was würdest du denn sagen, kann so ein Worst Case sein für jemanden, der vielleicht wirklich mit seiner sexuellen Identität am Struggeln ist, ne, oder in so einer Findungsphase oder sich einfach auch nicht wohlfühlt, sei es jetzt im eigenen Körper oder im eigenen Geist, ne? Was kann da Folgen sein, gesundheitlich?
Also natürlich haben wir psychische Störungen, was Folgen sein können, wie eine Depression beispielsweise. Und das darf man einfach nicht vergessen, dass das einfach einen ganz großen Teil sogar ausmacht, dass Depressionen einfach eigentlich immer auch mit der Sexualität in Zusammenhang stehen, was häufig ja dann eher so in einer Partnerschaft auch zu tragen kommt und für die Person selber vielleicht erstmal gar nicht so der Punkt ist, aber eine Beziehungsebene, gerade bei Depressionen, ja einfach auch eine sehr, sehr wichtige Ressource ist, ne, die wir da auch aktivieren können und mitdenken müssen. Und auch für Partner, Partnerinnen kann das natürlich auch sehr, sehr schwierig sein. Genau, also ich glaube, da ist halt einfach so, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass sexuelle Themen immer auch in psychische Themen mit reinkommen und auch Erkrankungen eben ein großes Thema ist. Wir haben natürlich auch ganz viele so Krankheiten wie Endometriose beispielsweise, was wiederum ganz viel mit Schmerzen auch zu tun hat, was auch wiederum ganz viele Auswirkungen auf Sexualität zu tun hat. Also ich habe einige Klientinnen, die haben Endometriose und haben eben sehr, sehr große, starke Schmerzen beim Thema Sex oder in der Sexualität, was natürlich Auswirkungen für sie selber hat, aber natürlich auch auf die Partnerschaft. Ja. Und auch solche Geschichten, ja. Also überhaupt generell auch chronische Krankheiten oder Erkrankungen, die eben eine große Auswirkung auf die Sexualität haben und dann wieder auf das allgemeine Wohlbefinden. Und die WHO, die definiert auch Sexualität als ein Teil, was nicht nur so definiert werden kann, dass es ein Fehlen von Leiden ist, sondern auch ein allgemeines Wohlbefinden. Also nicht nur, wenn alles okay ist, sondern auch, wenn ich ein allgemeines Wohlbefinden, wenn das fehlt in der Sexualität, auch das kann eben große Auswirkungen haben. Und vor allen Dingen eben auch bei chronischen Krankungen sehe ich das ganz, ganz deutlich. Ne? Oder auch, es gibt so viele andere Krankheiten, die man aufzählen könnte, die irgendwie eine Lipidem, PCO, es gibt so viele Frauenkrankheiten, aber auch viele Krankheiten für Männer, zum Beispiel auch eine Erektionsproblematik kann eine ganz große Auswirkung auf die seelische Gesundheit haben, auf den Selbstwert, auf die Paarebene. Genau, also es sind wirklich sehr, sehr viele Dinge, die man da aufzählen könnte, die Auswirkungen haben können und somit natürlich auch auf die Identität. Und die Frage, okay, das sind natürlich auch viel gesellschaftlich geprägte Themen, also wer bin ich als Frau, wer bin ich als Mann, auch sowas spielt da mit rein. Und sind ja Themen, die halt eben auch besprochen werden müssen dann, um sich da vielleicht auch lösen zu können, aber auch diese Bilder zu haben, ein Mann, der muss penetrieren können, wenn er das nicht kann, wer ist er dann? Ja, also solche Fragen stellen sich natürlich in der Paarberatung, in der Sexualtherapie auch immer wieder. Ja.
Sexuelle Identität wird zum Beispiel, habe ich gesehen in der Recherche, ne, bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes so definiert, dass der Begriff sexuelle Identität sich auf lesbische, schwule, bisexuelle, heterosexuelle, aber eben auch asexuelle oder pansexuelle Personen bezieht. Und das, was wir am Anfang ja auch schon gesagt haben, häufig irgendwie mit dem Begriff sexuelle Orientierung verwendet. Tatsächlich macht der Begriff aber eben im Gegensatz zur sexuellen Orientierung deutlich, dass es sich um einen Bestandteil des Selbstverständnisses einer Person handelt. Ne? Jetzt vielleicht hast du ja aus deiner Erfahrung mit deinen Klientinnen und Klienten gerade in dem Bereich bei dieser, also diesen Einfluss des, auf die sexuelle Identität, wenn ich für mich definieren kann, bin ich lesbisch, bin ich bi, bin ich schwul, bin ich hetero, bin ich asexuell oder pan. Was sind da Erfahrungen von dir, beziehungsweise vielleicht ja auch so im Rückblick, ne, wie war es vor einigen Jahren noch und wie hat sich's entwickelt?
Die sexuelle Identität und auch dazu zu stehen können und das auch, dass das möglich ist, wer man sich, wie man sich selber fühlt, wen man liebt, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil generell der Identität und auch der Gesundheit, ne? Also auch der mentalen Gesundheit und auch der psychischen Gesundheit. Denn wenn ich mich selber verleugnen muss oder ich mich nicht offen zeigen kann, dann hat es immer einen Einfluss auch. Ja, also es muss nicht immer einen großen Einfluss haben. Ja, aber aus meiner Erfahrung ist es schon so, dass Menschen, die das Gefühl haben, sie können nicht offen ihre Identität zeigen, ihre Orientierung und auch damit ja einen Teil ihrer Persönlichkeit, dann kann das natürlich große Auswirkungen haben. Und ich kenne mich da jetzt leider in den Studienlage nicht so ganz aus, aber es gibt auf jeden Fall Studien, die zeigen, dass es auch einen signifikanten Zusammenhang zwischen psychischen Störungen gibt, im Sinne von Depressionen, auch andere seelische Erkrankungen wie ja Burnout und so weiter und so fort, die eben dann auch zeigen, hey, wenn ich mich selber nicht offen zeigen kann, wer ich bin, wie ich bin, dass das eben eine Auswirkung hat. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und auch natürlich wissen wir, dass auch die Selbstmordrate bei Menschen, die sich nicht outen können, diskriminiert werden, aufgrund dessen höher ist. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einen direkten Zusammenhang, wenn wir ja nicht eine Welt schaffen, in der Menschen sich offen zeigen können. Und ja, und da sind wir wieder beim Thema Sexualität, da sind wir beim Thema sexuelle Bildung und auch Aufklärung, wo einfach aus meiner Sicht auch noch ganz viel Arbeit gemacht werden muss, leider. Ja, genau.
Was sind da so für dich die Hauptthemen? Also wenn du jetzt eine, sag ich mal, To-Do-Liste anfertigen würdest, woran wir noch arbeiten müssen, was wären so die Top 3?
Also ich würde schon sagen, dass ein ganz, ganz großer Teil einmal die sexuelle Bildung ist, ne, in unseren, im Bildungssystem allgemein. Ich meine, es sind nicht nur Schulen, sondern auch Berufsschulen zum Beispiel oder auch in Einrichtungen, wo Menschen betreut werden, sei das bei Menschen mit Behinderung, sei das in der Altenpflege, in der Pflege allgemein. Also das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Dann das Gesundheitssystem als Ganzes nochmal zu betrachten und auch zu gucken, dass wir sexuelle Gesundheit mehr aufnehmen, auch in Richtlinienverfahren, ne, dass das besser geregelt ist und auch da eine bessere Versorgung demnach ist. Also das sind so für mich so schon mal die zwei ganz wesentlichen und wichtigen Punkte. Und sexuelle Bildung fängt für mich eben auch damit an, dass wir auch Eltern die Möglichkeit geben, sich da nochmal besser aufzuklären beispielsweise. Ne? Und da eben auch Bildungsangebote schaffen können, wie aufgeklärt wird, Ängste zu nehmen. Ne? Also gerade so Kindergarten, Schule, Grundschule sind für mich da einfach auch nochmal ganz wesentliche Teile, wo auch die Eltern eben noch gut erreicht werden können. Genau, also das sind für mich schon so, das sind jetzt die größten Punkte, würde ich sagen. Ja, wo ich sehe, okay, da müsste sich einfach echt noch viel tun, dass da flächendeckend besser über sexuelle Gesundheit einfach auch aufgeklärt wird. Ja.
Du bist ja auch nicht nur Sexualtherapeutin, sondern auch Sexualpädagogin. Ist das beispielsweise auch Teil dann einer der Arbeit einer Sexualpädagogin? Oder wie kann ich es mir vorstellen? Was sind da so für Unterschiede? Wo überschneidet sich das?
Genau, also Sexualpädagoginnen, Die arbeiten einmal mit der Peer Group an sich, also mit Jugendlichen zum Thema sexuelle Bildung, aber eben auch mit Eltern, mit LehrerInnen, ja, also einfach auf der ganzen Ebene eigentlich, könnte man sagen. Und es geht, man kann sich so ein bisschen vorstellen, so diese Sexualaufklärung eben, mhm. ja, die man da so macht. Genau, also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil von der Sexualpädagogik. Ja, und ich finde es immer ganz spannend, weil ich werde natürlich öfter auch so gefragt, okay, wo kann man denn als Sexualpädagogin dann arbeiten? Und auch da müssen wir eigentlich umdenken, weil es gibt mittlerweile oder es gibt noch immer Stellen, wo vor allen Dingen Sexualpädagoginnen arbeiten. Das ist zum Beispiel die Pro Familia oder eben auch in der Schulsozialarbeit kann das mal sein. Ne? Aber, und das ist halt das, wo ich denke, wir müssen umdenken, dass sexuelle Bildung ja in egal welchem Bereich ich arbeite, wenn ich mit Menschen zu tun habe, immer wichtig ist. Ja, mhm. Das heißt, als Sexualpädagogin kann man eigentlich überall arbeiten. Und das ist halt genau der Punkt, dass das noch nicht so oft, habe ich so das Gefühl, dass das noch nicht so ganz verstanden ist, dass das so ein wesentlicher Teil ist, die Sexualität. Also eigentlich überall in der sozialen Arbeit zum Beispiel, mhm. ja. Überall, wo es um auch oder auch bei ÄrztInnen, ja, auch da, Gynäkologie, ja, ja. Urologie, also überall dort braucht es halt eigentlich aus meiner Sicht noch mehr, ja, noch mehr Raum für sexuelle Fragen, ja.
Lass uns noch mal kurz auf vielleicht auch etwas so dieses emotionale oder dieses sehr persönliche ja auch Gefühl, wenn man sich jetzt mit seiner sexuellen Identität auseinandersetzt, sie vielleicht auch noch nicht klar definiert hat, gerade dabei ist in diesem Findungsprozess. Es ist ja einfach, es kann einfach ein harter, langjähriger, steiniger Weg sein. Ja, das können wir uns auch irgendwie alle vorstellen, denn wir kennen es ja selbst auch, ne? Der Weg zu uns selbst ist einfach nicht so easy, sondern sehr komplex. Was würdest du denn raten? Du betreust ja auch sicherlich viele genau auf diesem Weg. Was würdest du denn raten, wäre so ein guter, gesunder Ansatz für einen selbst, der sexuellen Identität auf den Grund zu gehen?
Mhm. In Bezug auf was genau meinst du? Weil sexuelle Identität, also oder kannst du die Frage vielleicht nochmal stellen im Sinne von,
jemand merkt irgendwie, ich fühle mich nicht so gut, mir geht's nicht so gut, wenn ich über meine Sexualität nachdenke, sei es eben, weil ich mich vielleicht unwohl in meinem Körper fühle, weil ich merke, das passt irgendwie nicht zusammen oder ich weiß gar nicht so richtig, was ich mir wünsche. Ich merke nur, dass ich mir irgendwie was wünsche, dass mir was fehlt. Gibt es einfach Fragen oder ein Mindset, wo jeder Einzelne vielleicht erstmal mit sich arbeiten kann, bevor man ja vielleicht dann auch immer in den Schritt geht und sagt, ich brauche da Hilfe, ne? Ich suche mir Hilfe. So Tipps, die du dazu geben kannst, um das für sich ein bisschen besser zu definieren.
Ja, also natürlich gibt es Möglichkeiten für sich selber erstmal rauszufinden, ganz ohne die, ganz ohne jetzt Vorstellungen von außen, ne? Wer bin ich, wer möchte ich sein? Und aber da braucht es ja auch schon mal so den Raum, dass ich mir das auch erlauben kann. Ja, also das ist schon mal so der erste Schritt, denke ich, dass man sich auch das erlauben darf, überhaupt mal über sowas nachzudenken. Und da vielleicht auch nochmal so der Hinweis, ne, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dann muss man das auch noch nicht teilen. Ne? Also man kann auch erstmal nur für sich so drüber nachdenken. Und dann ist natürlich schon immer toll, wenn man eine Vertrauensperson einfach hat, mit der man darüber sprechen kann. Und einfach sich da auch mal, ja, quasi öffnen kann, mal sagen kann, wie man sich da fühlt. Und wenn man da das Gefühl hat, das funktioniert aber nicht so gut oder man traut sich da nicht, dann würde ich immer empfehlen, eigentlich relativ schnell auch eine Beratung sich zu suchen. Einfach um da auch eine neutrale Ebene zu finden, um da offen die Gedanken mal zu sortieren. Ne? Also es gibt da ganz, ganz viele Anlaufstellen. Also man kann zum Beispiel auch, also natürlich kann man eine Sexualtherapie oder eine Sexualberatung oder auch einfach eine allgemeine Beratung, eine Psychotherapie aufsuchen. Aber es gibt auch Einrichtungen, wie beispielsweise auch die Pro Familia, die Sexualberatung anbietet oder sexuelle Bildungsangebote hat. Also auch das ist möglich. Und da kann man sich sehr niederschwellig erstmal auch beraten lassen, ne? Ohne dass man jetzt gleich irgendwie, ja, keine Ahnung, gleich sofort zu einer Therapie muss. Und aber auch da halt wirklich nochmal so der Hinweis, in einer Beratung, in einer Therapie kann man einfach, oder was ich halt da sehr wesentlich finde, ist, dass man einfach auch mal die Gedanken ordnen kann, ne? Dass es erstmal darum geht, auch, ja, erstmal das auch auszusprechen, mal Gedanken zu ordnen und dann zu gucken, okay, was davon sind Gefühle, was davon sind nur Gedanken beispielsweise, was davon sind Sachen, die man umsetzen möchte, was nicht, was fehlt mir gerade momentan in meiner Sexualität, ne? Und sexuelle Identität hat damit so viel zu tun. Also bei mir zum Beispiel kommen eben auch ganz viele Menschen, die das Thema Lustlosigkeit haben und auch das hat ja ganz viel mit Identität zu tun. Und da halt auch erstmal für sich zu sortieren, okay, was brauche ich denn in meiner Sexualität, um mich wohlzufühlen, um mich fallen lassen zu können. Genau, also das sind so vielleicht erstmal die Punkte, wo ich ansetzen würde, dass man erstmal für sich so guckt, okay, was brauche ich denn eigentlich? Und mein Tipp ist eigentlich immer der, dass man schaut, okay, welche Unterstützung brauche ich, um meine Frage zu klären? Ja, also das sind bei verschiedenen Themen unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Also gerade jetzt nochmal auf das Thema Lustlosigkeit kann man eben sagen, okay, was brauche ich? Reicht mir ein Buch? Ja, oder brauche ich mehr? Brauche ich noch eine Doku dazu? Brauche ich Podcasts? Reicht mir das dann? Bin ich so der Typ, der eben sich selber dann hinsetzt und was macht? Oder brauche ich dann wirklich auch eine Beratung, wo ich so ein bisschen auch an die Hand genommen werden kann? Ne? Und das ist so immer die Frage für mich. Und das würde bei der Frage genauso dann Thema sein. Was für eine Unterstützung brauche ich, damit ich mich damit besser fühle mit meinem Thema? Und das für sich einfach ehrlich zu beantworten, wäre erstmal so ein Schritt, glaube ich. Ja.
Hast du denn irgendeine Entwicklungsgeschichte oder sage ich mal, so eine Reise, ne, so eine Findungsreise für sich, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, vielleicht positiv, vielleicht negativ, aber irgendwas, wo du selbst sagst, boah, das war wirklich erstaunlich bei der Patientin oder bei den Patienten oder Klientin, die du mit uns teilen kannst.
Also bei mir sind ja ganz viele Menschen, die eben mit dem Thema Lustlosigkeit kommen. Das ist ja so mein Thema und die Paarberatung eben. Und was ich da schon sehr, sehr häufig einfach erlebe in der sexuellen Identitätsreise, ist eben die, dass ja viele, die hier das erste Mal sitzen, noch gar nicht so für sich definiert haben, wer bin ich eigentlich sexuell, wer möchte ich auch sein, was möchte ich fühlen in der Sexualität und sich da vielleicht auch einfach, also ich spreche jetzt gerade mal so von Frauen, weil Frauen halt bei mir ganz häufig sitzen, die auch ja wenig Zugang zur Sexualität hatten und haben. Und zwar im Sinne von, wer möchte ich denn als zum Beispiel lustvolle Frau sein? Weil wir in unserer Gesellschaft durch das Patriarchat ja leider immer noch sehr viele ganz konkrete Vorstellungen davon bekommen, wie eine Frau in der Sexualität sein soll. Und dadurch eben Frauen häufig gar nicht so ihre Identität entwickeln können. Ja, wer möchte ich denn sein? Was gefällt mir denn eigentlich? Ganz unabhängig jetzt von den Fantasien von irgendwelchen alten weißen Männern. Und und das halt erstmal rauszufinden, ist halt so eine Reise. Und da merke ich schon hier immer wieder Frauen, die sich dann da so empowern in dieser Zeit und ihre Identität total finden können, was dann spannenderweise auf der Paarebene immer dazu führt, dass die Männer auch was machen müssen. Und die Männer dann merken, ah, okay, vielleicht liegt das ja gar nicht nur an meiner Frau, ja, sondern auch ich muss meine Identität nochmal anschauen und vielleicht mich auch ganz unabhängig von Pornos fragen, was gefällt mir denn eigentlich in der Sexualität? Wie möchte ich denn eine authentische Sexualität führen? Und auch da kommen die Fragen für Männer dann auch, wer bin ich sexuell? Und da sind auch die Identitätsfragen da wieder an der Stelle, ne? Also das sind so Geschichten, die ich halt hier sehr, sehr häufig habe und ja, die ich auch immer schön finde zu sehen, wie man dann auch ja sich da so empowern kann einfach, ne? Und seine eigene Identität und Vorlieben finden kann einfach auf der Reise. Ganz frei.
Und dann vor allem auch für die einen zu stehen, ne? Das ist ja
genau,
auch so ein Punkt.
Genau,
ja.
Und eben auch ganz frei von gesellschaftlichen Vorstellungen, wie Frauen sein müssen, ne? Also ich hatte heute Morgen eine Klientin, da ging es auch wieder darum, ne? Wir Frauen haben häufig eben so die Vorstellung davon, okay, es gibt entweder so die Frau, die sehr, sehr lustvoll ist, sehr, sehr sinnlich, oder die verklemmte, prüde Frau. Mhm. Aber dazwischen gibt's nicht so viel. Und das herauszufinden, ist ein großes Spannungsfeld für viele. Und da erstmal auch zu definieren, okay, wer möchte ich denn als lustvolle, sexuelle Frau eigentlich sein? die ab und zu Lust hat und ab und zu halt auf der Couch chillt, ja. Genau, also das hat auch ganz viel mit Identität zu tun. Ja, was für ein Bild bekommen wir von Sexualität gespiegelt in unserer Gesellschaft? Und die Medien spielen da natürlich eine große Rolle, ja.
Ja, ja, wie in so vielen Dingen. Und ich glaube, da wird der Einfluss ja auch immer mehr. Hast du denn hauptsächlich mit heterosexuellen Paaren zu tun oder hast du auch Klientinnen, Klienten, die homo, bi, trans, intergeschlechtlich sind?
Also meine Klientinnen sind schon hauptsächlich bisexuell, homosexuell oder heterosexuell.
Mhm. Genau. Okay, ja gut. Hast du denn, aber dann hast du ja sicherlich auch so ein paar Erfahrungswerte, was bei deinen Klientinnen, bei Klienten auch zum Thema Diskriminierung so passieren kann, vielleicht gerade eben auch, wenn es jetzt nicht das die Heterosexualität ist, sondern eine andere. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir auch wirklich wünschen, dass wir das in der Gesellschaft noch angehen?
Klar, auf jeden Fall. Also da muss noch sehr, sehr viel getan werden. Also ich glaube, wenn wir gerade so einen Blick in die Welt werfen, merken wir auch, dass das, ja, dass dies, also es geht ja immer um Selbstbestimmung am Ende, ja, dass ich mich selber entscheiden kann, wer möchte ich sein, wie möchte ich leben und wie möchte ich lieben und wie möchte ich Sex haben, ja. Mhm. Und das alles kann ja unabhängig auch voneinander passieren, ne? Und ja, und da geht's am Ende vom Tag geht's darum, dass wir, dass jeder Mensch eine freie Entscheidung treffen darf, ohne Konsequenzen davon tragen zu müssen. Und das, da sind wir aber nicht. Und die Konsequenzen sind für viele Menschen eben sehr, sehr schlimm, ja. Und in manchen Bereichen oder in manchen Ländern auf unserer Welt droht der Tod sogar dadurch, ja. Und ja. Also ne, zum Beispiel Paare, ich habe zum Beispiel ein lesbisches Paar bei mir in der Beratung, die müssen ihren Urlaub demnach planen, zum Beispiel, ne? Also
wirklich?
Das kam. Ja, weil in manchen Ländern sind die einfach nicht sicher. Mhm.
Okay.
Und das macht natürlich ganz viel auch mit ihrer Identität. Also sie überlegen natürlich schon auch manchmal, je nachdem, wo sie sich befinden, auch in Deutschland, ob sie Händchen halten oder nicht. Und sowas macht was mit Identität, mit sexueller Identität und mit der Persönlichkeit und mit der Gesundheit. Und ja, und das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, da müssen wir öfter drüber sprechen, was das halt für Auswirkungen haben kann, ja. Und ja, da wünsche ich mir natürlich auf jeden Fall, dass wir da einfach noch mehr und also deutlich mehr drüber sprechen, dass unsere Gesetze sich anpassen. Also zum Beispiel habe ich auch ein Pärchen, zwei Männer, die wo der Kinderwunsch ein Riesenthema war, wo eigentlich dann schon illegal etwas gemacht werden musste, weil anders geht's halt nicht. Und das ist natürlich auch was, hat auch ganz viel mit Identität zu tun. Wer möchte ich sein? Wie möchten wir lieben? Und warum werden wir gehindert an bestimmten Dingen? Ne? Und ja, also da ist noch sehr viel zu tun auf jeden Fall. Ja,
ja, ich glaube so aus unserem Gespräch jetzt heute auch, und ich hoffe, dass wir das auch irgendwie so ein bisschen mit rausgeben können, ist ja vor allem zu verstehen, dass die sexuelle Identität genauso Teil ist von allem anderen, was in unsere Identität reinspielt, ne? Und wir sind so verschieden in allem. Also ob es jetzt eben ist, dass der eine isst Fleisch, der andere lebt vegan, so kann es eben auch Unterschiede in der Sexualität geben. Und wenn man das irgendwie versteht, finde ich, ist der Schritt ja relativ klar, auch zu sagen, wir müssen uns da öffnen, wir müssen da genauso divers bleiben wie in allen anderen Themen auch. Weil wenn Menschen Dinge von sich selbst unterdrücken, dann wird es immer Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Ne? Also wenn wir Dinge unterdrücken, die wir möchten, die wir fühlen, die wir brauchen, dann wird es uns früher oder später nicht gut gehen damit.
Ja, und ich finde jetzt nochmal in dem Beispiel, was du genannt hast, also ob ich jetzt vegan lebe oder nicht, das kann ich mir ein Stück weit noch aussuchen, ne? Aber meine sexuelle Orientierung beispielsweise eben nicht. Und das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wesentlichen Punkt dabei, dass ich habe hier häufiger auch Menschen sitzen, die sagen, ich würde es mir auch anders wünschen, weil dann würde ich besser reinpassen, dann hätte ich nicht die Probleme. Ja, und auch das macht ja ganz viel mit unserer Gesundheit, mit unserer mentalen Gesundheit. Es ist ein unglaublicher Druck. Also ich habe hier viele Klientinnen auch, die haben sich vor ihren Eltern noch nicht geoutet, ja. Weil sie Angst haben. Und das ist ja ein Teil der Persönlichkeit, der Identität wird dadurch versteckt und man kann ja nie so sein, wie man ist.
Richtig.
Und das macht natürlich was, ja. Das macht traurig vor allen Dingen in erster Linie. Und das macht was mit der Person, das macht was mit der Beziehung zu anderen Menschen. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Man kann vielleicht Vertrauen dann auch nicht so gut aufbauen, weil man auch einfach verletzt wurde schon oft. Und all das macht natürlich auch wiederum was mit Beziehungen insgesamt, ja. Und genau, also ich finde das nochmal ganz wichtig zu betonen einfach, dass du hast gerade schon gesagt, das macht sexuelle Identität und Sexualität insgesamt hat eben ganz, ganz viel mit unserer Gesundheit zu tun. Und vor allen Dingen dann, wenn wir ja keinen Zugang haben oder sie nicht leben können, hat es ganz viel damit zu tun.
Ja. Und eben auch diese sexuelle Aufklärung und Bildung ja auch wirklich früh anzusetzen, ne? Was du eben gesagt hast, ich finde es auch ganz furchtbar, weil ich ja auch hauptsächlich auch viel mit Kindern und Jugendlichen arbeite, dann diese Diskussion mitzukriegen, dass in manchen Bundesländern das irgendwie, dass das da alles schwierig gestaltet werden soll für die sexuelle Bildung, ne? Und Aufklärungsunterricht soll irgendwie dann auch wieder limitiert werden oder nach bestimmten Prämissen irgendwie ablaufen. Diese Entwicklung sehe ich auch alles kritisch, weil je früher man einfach dieses Selbstverständnis dafür bekommt, dass die sexuelle Identität einfach Teil von jedem Einzelnen ist, desto leichter lässt sich ja damit auch umgehen. Ich habe zum Beispiel ganz persönlich auch eine Geschichte, die ich gerne teilen möchte, weil sie mich total geflasht hat. Und zwar bin ich ja in Berlin aufgewachsen und bin aber auch Tochter einer Psychoanalytikerin und habe da so gewisse Einflüsse, war auch nicht immer leicht, aber habe da natürlich auch gewisse Einflüsse bekommen. Und als ich 13 Jahre alt war, hatte ich ein Mädchen in meinem Freundeskreis, die wusste, dass ich jetzt wegziehe auf einen anderen Kontinent und hat mir deshalb als einzige Person erzählt, dass sie auf Frauen steht oder dass sie halt merkt mit 13, dass sie Mädchen interessant findet. Und ich habe gesagt, okay, schön für dich. Also cool, dass du das irgendwie weißt jetzt, ne? Und das war's. Und dann bin ich weggezogen und dann haben wir auch den Kontakt verloren und jetzt, ne, irgendwie nicht weiter Kontakt gehabt. Und dann bin ich ja, wie gesagt, nach 16 Jahren zurück nach Berlin gezogen. Und wir haben uns jetzt nach 18 Jahren oder so wiedergesehen. Und die ist glücklich in einer Beziehung mit einer Frau und war auch immer in Beziehungen mit Frauen und hat dann auch relativ schnell, nachdem ich weggezogen bin, also ich glaube dann so, weiß ich nicht, vielleicht noch ein Jahr später oder so, hat die sich auch geoutet ihrer Familie gegenüber und so. Aber was ich sagen wollte ist, wir haben uns dann nach 18 Jahren wiedergesehen und sie hat zu mir gesagt, dass die meine Reaktion einfach einen krassen Einfluss drauf hatte, wie sie prinzipiell mit ihrem Outing umgegangen ist. Und dass ich mit 13 auch einfach so völlig, mir doch egal, auf wen du stehst, reagiert habe, hat ihr wirklich auch so eine Kraft gegeben, zu sagen, es ist ja gar nicht so schlimm, ne? Weil sie mich tatsächlich auch, deswegen habe ich das so erzählt, als die Person auserwählt hat, weil sie dachte, wenn das jetzt in die Hose geht, ne, und die irgendwie mich schief anguckt oder sagt, oder was auch immer, was man ja vielleicht als Teenager auch eher so emotional reagiert, dann ist die ja weg. Dann ist die ja nicht mehr in meinem Freundeskreis, dann ist die ja auf einem anderen Kontinent und dann, ne, kann ich das alles für mich überdenken. Was ich mir sagen will, ist, eigentlich glaube ich, gerade bei ganz jungen Menschen ist ja dieses Selbstverständnis schon da. Und irgendwie wird es dann aber, ne, aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen, Vorstellungen, patriarchalisch, was du auch gesagt hast, passiert da ja ganz viel. Und deswegen finde ich auch, es ist ein Stück weit Aufgabe, jetzt auch das wieder, diese Selbstverständlichkeit, diese Natürlichkeit wieder reinzubringen.
Ja,
jetzt habe ich sehr viel erzählt.
Total. Ich hoffe, du hast verstanden. Also ich finde es aber total wichtig, was du gesagt hast, ja, weil da sieht man ja wieder, wie wichtig ist, dass wir sexuelle Bildung oder Bildung insgesamt in den Bereichen fördern müssen, damit eben mehr solche Reaktionen und irgendwann nur noch solche Reaktionen auf sowas erfolgen wie so ein Outing und dass wir irgendwann auch kein Outing mehr brauchen in dem Sinne. Ich merke das auch, ich mache das mittlerweile nicht mehr, aber früher war ich ja ganz viel in Schulen unterwegs und habe eben sexuelle Bildung vor Ort gemacht in der Sexualpädagogik und man merkt da ganz, ganz deutlich, wo die Aussagen herkommen. Und das sind in der Regel eben die Aussagen von den Eltern oder halt von irgendwelchen mittlerweile halt TikTok und so, ja, die halt damit reinspielen. Aber wenn eigentlich sind Kinder und Jugendliche da immer sehr, sehr offen und sehr, sehr tolerant, ja, und die merken schon, okay, es geht halt darum, dass man sich liebt, ist doch schön, ja. Also, und ich finde, das müssen wir halt viel, viel mehr fördern und ja, da mehr ins Gespräch auch gehen. Und deswegen finde ich halt zum Beispiel auch diverse Kinderbücher total wichtig, ja. Dass wir einfach ein Abbild von unserer Gesellschaft überall mit reinbringen können, dass es einfach ganz normal ist, ja. Und das ist so, so wichtig. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann eben kein Outing mehr brauchen, sondern dass es einfach nur gefragt wird, und wen bringst du heute mit? Den Tom oder die Lina oder wen auch immer, ja.
Ja.
Und genau, ja.
Toll. Ja, vielen Dank. Ich finde, das ist ja auch ein schönes Schlusswort. So, wir haben jetzt ja einige Themen, sind wir ja durchgegangen und ich habe auf jeden Fall ein viel, viel besseres Verständnis jetzt von sexueller Identität, ein ganzheitlicheres Bild auch davon. Und ich hoffe, dass wir das auch gut übermitteln konnten. Und ich hoffe natürlich, das hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Ich danke dir für die Möglichkeit und dass ihr das Thema aufgreift. Und ja, wir haben gesehen, es ist sehr wichtig auf jeden Fall.
Danke dir, Julia.
Danke dir.
In 14 Tagen gibt es wieder eine neue Folge vom Vital Gesundheitstalk und es geht um das Reiterhosensyndrom oder auch Säulenbein genannt. Das sind umgangssprachliche Namen für Lipödem. Lipödem beschreibt die Vermehrung von Fettgewebe an den Gliedmaßen und fast ausschließlich ist das bei Frauen und jungen Mädchen der Fall. Wieso genau, was das Lipödem auslöst und vor allem, was man dagegen tun kann, das bespreche ich mit meinem Experten Dr. Volker Rippmann. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie mit eigener Praxis in Berlin und Zürich. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich wie immer ins Vital Printer schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dazu eine E-Mail an podcastfragen@vital.de und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin macht es gut, eure Clarissa.